Die finanzielle Entschädigung ist für mich ein ganz zentraler Punkt, obwohl oft so getan wird, so ungefähr, naja, also das kann man ja doch nicht mit Geld irgendwie wegmachen. Doch, kann man. Es ist ein Ausgleich und es ist ein zwar nur in Anführungsstrichen ein materieller Ausgleich, aber gerade Betroffenen von wirklich massiven sexuellen Missbrauchs leiden, wie du jetzt gerade richtig beschrieben hast, ein Leben lang.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Welt ein bisschen besser machen. Hier spreche ich mit Menschen, die die Welt ein bisschen besser machen, die das mit ganzem Herzen wollen und die sich mit voller Kraft dafür einsetzen und die es einfach machen. Und ich finde, diese guten Nachrichten, also man will was verändern und Mann oder eben Frau schafft das auch. Diese guten Nachrichten brauchen wir auch, denn schlechte Nachrichten gibt es aktuell genug. Zwei Beispiele dafür für unsere Hörerinnen und Hörer aus dem Monat, in dem dieses Gespräch für diese Podcast-Folge aufgezeichnet wird, Juni 2023. Es ist schon seit Wochen extrem heiß und trocken, obwohl es erst der Anfang dieses Sommers ist. Der Klimawandel und der Raubbau an unseren Ressourcen führen dazu, dass unsere Wasserreserven in vielen Teilen Bayerns, zum Beispiel in Unterfranken, immer knapper werden. Und in Erding haben der CSU-Ministerpräsident Söder und der Freie Wähler-Vizeministerpräsident Aiwanger vor vielen Demokratiefeinden gesprochen, die Stimmung noch mehr aufgeheizt und mit teilweise übelster Wortwahl gegen unsere demokratisch gewählte Regierung in Berlin gehetzt. Also wenn ich mich daran erinnere, wird mir wieder übel. So viel für die schlechten Nachrichten. Jetzt kommt es zu unserem Podcast. Weil wie gesagt, in unserem Podcast wollen wir zeigen, wie man die Welt ein bisschen besser machen kann und wer da schon dabei ist. Und heute sprechen wir eben darüber, wie man anderen Menschen helfen kann, wie man sie unterstützen kann, wie man etwas erreichen kann, auch wenn es manchmal Jahre oder oft sogar Jahrzehnte dauert und dass es doch möglich ist, die Welt ein bisschen besser zu machen, wenn man eben zusammenhält. Und heute, liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich wieder eine ganz besondere Frau zu Gast, meine Landtagskollegin Gabriele Triebel. Herzlich willkommen, Gabi.
Herzlich willkommen, Kerstin.
Liebe Gabi, wie beschreibt man dich denn am besten? Vielleicht kennt ihr ja den Ausdruck, etwas ist der Renner, wenn etwas richtig gut läuft. Kennst du den, Gabi? Du bist ja aus Oberbayern und vielleicht gibt es den Ausdruck nur bei mir in Unterfranken?
Den Ausdruck gibt es schon bei uns in Oberbayern, nur das ist der Renner, das ist eher so hochdeutsch. Also mir in Kaufering, wo ich her bin, würden sagen, das läuft schon.
Das läuft schon. Ja, das passt ja auch, weil weshalb ich darauf raus wollte, ist, das läuft schon, die Gabi, die läuft schon. Ne? Also du bist ja der Renner oder die Rennerin in der Fraktion. Du bist nämlich deutsche Vizemeisterin im Halllauf über 3000 Meter geworden, 1990. Starke Leistung. Weißt du noch die Zeit, die du damals gerannt bist?
Ich weiß jede Sekunde dieses Rennens.
Echt?
Weil's, ja, doch, weil es so ein außerordentliches Rennen war damals in Sindelfingen in der Halle. Meine Zeit war damals 9 Minuten 18. Sagt den meisten wahrscheinlich nicht so viel, aber so 1000 Meter Zeit, also wenn es ist üblicher, dass man 1000 Meter läuft, rennt. Ja. Ich bin die 1000 Meter dreimal hintereinander in
drei Minuten gelaufen.
3:06 gelaufen, ja.
Wow, da bin ich die 100 Meter auch gelaufen. Und jetzt auch 1990, es ist ja schon über 30 Jahre her und viele Podcast-Hörer und Hörerinnen waren damals ja noch gar nicht auf der Welt. Das war kurz nachdem der eiserne Vorhang, ich hoffe, jedem sagt das noch was, in Europa fiel. Die Menschen aus der DDR und aus der Bundesrepublik, aus Ost und West lagen sich damals in den Armen nach Jahrzehnten der Trennung, haben Wiedervereinigung gefeiert, Silvester auf der Mauer in Berlin und überall. Habt ihr diese veränderte Stimmung bei eurer Meisterschaft in Sindelfingen gespürt, dieses wiedervereinigte Deutschland oder war das so gar kein Thema?
Es war eher ein Thema von Beunruhigung, was kommt da auf uns zu jetzt? Wir wussten natürlich, boah, die DDR, die damaligen DDR-Sportlerinnen waren natürlich on top, also die waren
ja, klar.
International überall sehr gut vertreten und jetzt haben wir natürlich die Befürchtung gehabt, so jetzt kommt die Wiedervereinigung, oh je, jetzt, wenn ich vorher eben deutsche Vizemeisterin geworden bin, dann wäre ich da vielleicht, an 7., 8. Stelle gewesen. Aha. Also von dem her war bei uns die Beunruhigung erstmal natürlich da, aber natürlich auch die Freude, dass endlich dieses Deutschland wieder vereint ist.
Und woher kam diejenige, die Meisterin geworden ist?
Damals Wolfsburg.
Wolfsburg,
ja,
okay,
genau.
Gut. Jetzt erzähl doch mal, was dich sonst so geprägt hat. Du bist Lehrerin geworden, du bist selbst, glaube ich, als Erste in deiner Familie aufs Gymnasium gegangen, ja. Oder wie kam es dazu?
Ja, genau. Ja, wie kam es dazu? Also meine Eltern kamen aus einfachsten Verhältnissen, hatten beide keine Ausbildung, weil sie sind beide Kriegskinder gewesen. Also da war an Ausbildung ja gar nicht zu denken. Und auch aus diesen Verhältnissen, wo sie kamen, mein Vater war mehr oder weniger der Knecht erstmal in der Landwirtschaft und meine Mutter
wann
die
war
Magd. 23 und meine Mutter 24. Ja. Und nach dem Krieg, die Aufbauarbeit, da haben sie Unheimliches geleistet, genauso wie ganz, ganz viele andere. Sie haben in den 50er Jahren unser Haus gebaut, in dem ich jetzt auch lebe. In dem Haus bin ich sogar geboren. Und es war damals noch möglich, für diese Arbeiter, ganz einfachen Arbeiter, auch Besitz zu erschaffen, Häuser zu bauen, Grundstücke zu bekommen. Und das haben sie gemacht. Und ich bin ihnen unendlich dankbar dafür. Ich bin selber schon, ja, ziemlich schnell habe ich gemerkt, ich habe einen Wahnsinnsbewegungsdrang. Mhm.
Definitiv,
ja,
haben
genau.
Wir vorhin schon drüber geredet.
Genau, und ich weiß noch, ich war krank daheim und meine Mutter hat dann irgendwann gesagt, ich lasse sie jetzt einfach raus. Und ich bin einfach raus und ich habe in unserem Garten mit dem gemähten Gras Hügel gebaut und habe dann Hürdenlauf geübt. Mhm. Obwohl ich, glaube ich, Fieber hatte, aber das war mir wurscht. Es ging mir danach, glaube ich, viel, viel besser. Mhm. Ja, und ich kam dann auch schnell erstmal in den Turnverein und habe dann aber auch die andere Seite an mir gemerkt, dass ich nicht nur ein Bewegungstalent habe, sondern dass mir das auch Spaß macht, andere mein Wissen weiterzugeben. Also ich habe schon, glaube ich, als 11-, 12-Jährige dann andere im Turnverein gesagt, hey, komm, wir machen eine kleine Gruppe und ich zeige euch, wie das geht, so ungefähr. Mhm. Also da habe ich dann gemerkt, ja, Lehrerin, wow, ja, das ist was für mich.
Ja, und dann ging es ins Gymnasium und du wurdest Lehrerin.
Genau. Ja, ich war in der Schule doch relativ gut und der Lehrer hat gesagt, das Mädel geht aufs Gymnasium. Und meine Eltern haben gesagt, nee, das braucht es doch überhaupt nicht. Damals war es die Mittelschule, jetzt würde man Realschule sagen. Realschule reicht. Und dann hat der Lehrer gesagt, nein, die geht aufs Gymnasium. Mhm. Ihr meldet sie an. Und ich habe eigentlich, ja, okay, dann geh halt aufs Gymnasium, so ungefähr. Aber ich bin diesem Lehrer immer noch dankbar, dass er das gesagt hat und dass er sich bei meinen Eltern durchgesetzt hat.
Hast du ihn danach mal getroffen, gesagt, dank ihrer bin ich selbst Lehrerin geworden?
Ja.
Hat er sich gefreut,
ja,
oder?
Ja, sehr, sehr.
Ja, das glaube ich. Du bist ja, wir haben es vorhin noch über Sport gehabt, du bist ja nicht nur eine Rennerin, also eine, die läuft, sondern du bist auch eine passionierte Fahrradfahrerin. Und du bist vor kurzem mit dem Fahrrad über den Brenner nach Italien bis nach Rom gefahren, auf einer ganz besonderen Fahrradpilgerfahrt. Erzähl doch mal, was es damit auf sich hatte.
Also als allererstes muss ich klarstellen, ich bin nicht die ganze Strecke mitgefahren, weil leider gibt es der Terminkalender einer Abgeordneten leider nicht hier.
Es waren zehn Tage.
Okay, verstehe. Genau, ich war am Anfang, der Start, besser gesagt, war am Marienplatz in München, da war ich mit dabei, habe die Gruppe dann natürlich online verfolgt und bin dann...
Was war das für eine Gruppe?
Und zwar, muss ich natürlich näher erklären. Als religionspolitische Sprecherin beschäftigen mich seit gut eineinhalb Jahren, nee, eigentlich seit zwei Jahren, mit der Thematik Missbrauch in der Kirche. Mhm. Und ich habe da auch wunderbare Begegnungen und jetzt auch Beziehungen beziehungsweise auch Bekanntschaften und auch Freundschaften ist mir ermöglicht worden durch diese Arbeit, und zwar Freundschaften zu Betroffenen. Betroffenen von sexuellem Missbrauch in der Kirche, sexualisierte Gewalt in der Kirche. Und vor allem ist es der Richard Kick, der betroffenen Beiratssprecher der Erzdiözese München-Freising. Wir arbeiten in der Thematik sehr eng zusammen und wir haben einen guten Draht, einen sehr guten und sehr freundschaftlichen Draht auch zueinander gefunden. Und Richard hat mir im März es war Anfang des Jahres, hat er mich eingeladen zu einer Pilgerfahrt. Und ich habe gesagt, ja, da fahre ich natürlich mit. Und es ist wirklich eine besondere Pilgerfahrt gewesen. Und zwar eine Pilgerfahrt von Betroffenen aus der Erzdiözese München-Freising. Es war auch eine betroffene Frau dabei aus der Diözese Eichstätt. Mhm. die ihr Anliegen in dieser Pilgerfahrt zu Franziskus nach Rom tragen wollten. Mhm. Und zwar ihr Anliegen, dass sie gehört werden, dass ihnen empathisch entgegen, also dass ihnen Empathie
geantwortet
dass
ihnen wird.
Genau, dass ihnen Mitgefühl und Verständnis entgegengebracht wird. Und das Hauptanliegen auch, und was ich auch gesehen habe in dieser Pilgerfahrt, wo ich dann letztendlich dabei war, ich war dann 5 Tage dabei, dass die Kirchenverantwortlichen sprechfähig werden. Sie sind im Moment geprägt von Sprachlosigkeit.
Immer noch?
Immer noch. Wir hatten die Begegnung wirklich eine, und da muss ich auch die Verantwortlichen der Erzdiözese München-Freising loben und auch wirklich Dank sagen, dass sie auch das ermöglicht haben. Also erstens mal die Pilgerfahrt für die Betroffenen, also ich habe alles aus eigener Tasche bezahlt, aber die Erzdiözese hat die Gelder bereitgestellt, hat auch Manpower, Frauenpower mit bereitgestellt und hat es ermöglicht, dass auf der wöchentlichen Audienz diese Gruppe wirklich eine herausragende Stellung einnehmen konnte und der Papst Franziskus auch zu ihnen kam und mit ihnen ja 3-4 Minuten auch sprach. Und diese Sprachlosigkeit, die ich vorher jetzt genannt habe, war auch bei ihm zu spüren und nicht nur zu spüren, auch zu sehen. Ein Betroffener, Robert Köhler, hat ihn gefragt, ihr müsst besser mit diesen Täterpriestern umgehen. Also das muss eine bessere Linie sein. Ihr müsst euch da wirklich...
Also besser im Sinne von mehr aufdecken.
Genau, mehr aufdecken. Also da muss mehr passieren. Und dann schaut er ihn an und schweigt. Und er ringt um Worte. Er weiß nicht, was er sagen soll. Und dann sagt er so, nach einer gefühlten Ewigkeit, sagt er dann, betet für mich.
Wow. Da hätte ich nach 13 Jahren mehr erwartet.
Genau so ist es. Und da sieht man diese Hilflosigkeit, die eben sich in dieser Sprachlosigkeit ausdrückt oder nicht ausdrückt, dass, wo die Kirche hier steht. Und diese Sprachlosigkeit, die kann so nicht stehen bleiben. Also da müssen öffentliche, gute Worte gegenüber den Betroffenen gefunden werden.
Du warst also am Anfang dabei und am Ende dabei, aber in der Zwischenzeit nicht durchgehend.
Nein, leider nicht.
Ja. Nur so, dass ich das nochmal... Ja. Es waren 15 Missbrauchsbetroffene,
oder? Es waren neun. Es war eine Gruppe von 15 Leuten, also auch Begleitung eben aus der Erzdiözese München-Freising und was auch ganz wichtig war, auch psychologisch-pädagogische Betreuung, weil auf dieser Reise die Betroffenen haben auch ein Art Kunstwerk, ein stilisiertes Herz mitgenommen von dem Künstler Herrn Pentri. Ein Herz aus einem goldenen Metallgestell, was durchlässig ist, was hart eigentlich scheint, was erstmal nicht als Herz erkennbar ist, aber beim genaueren Hinschauen dann doch, man sieht, ja, es ist ein Herz. Und dieses Kunstwerk zeigt eigentlich, das haben alle Betroffenen gesagt, ihren Zustand ihres Herzens. Und das haben sie dem Papst gebracht und auch geschenkt. Und wie gesagt, das war die zweite Mission dieser Pilgerreise, dieses Herz ihm zu übergeben.
Und du hast ja auch über die Sprachlosigkeit geredet, bei den Verantwortlichen der Kirche, vor allem auf der oberen Ebene. Wie sieht es denn aus mit dem darüber sprechen in der unteren Ebene, in den Gemeinden direkt?
Das, was mir die Betroffenen erzählen und geschildert haben, es ist die gleiche Sprachlosigkeit. Also die Menschen tun sich wahnsinnig schwer und ich glaube, diese Erfahrung der sexualisierten Gewalt, wenn sie auch in einem anderen Bereich passiert, sprich auch Familie oder Verein, das ist der gleiche Mechanismus, dass man eigentlich erstmal überhaupt nicht hinschauen möchte, sagen möchte, nee, das kann doch nicht sein, das ist nicht passiert, also das ist, nee, wir gehen jetzt weiter zum Alltagsgeschäft. Also ich glaube, das ist irgendwie so erstmal eine natürliche, fast natürliche Reaktion, wie man mit diesem Ereignis umgeht, mit dieser Katastrophe, besser gesagt. Aber die Kirchen, wie gesagt, sollten jetzt nach 13 Jahren, nachdem das bei uns in Deutschland über das Canisius-Kolleg 2010 zum ersten Mal richtig aufgebrochen ist, sollten da eigentlich schon langsam wissen, wie sie drüber sprechen, wie sie es benennen, wie sie den Betroffenen gegenüber auftreten und wie sie abholen können.
Es gibt ja eine ARD-Dokumentation über diese Fahrt. Da werden auch einzelne Gemeinden aufgesucht, mit der Bitte nachzuforschen, vergangene Fehler offen zu benennen. Und da ist ein Satz gefallen, der hat mir so gut gefallen: damit die Opfer sich in ihrer Heimatgemeinde wieder heimisch fühlen können. Und das fand ich so ganz prägnant und so ganz beeindruckend, dieses, klar, wenn dir sowas passiert ist in deiner Gemeinde und entweder keiner was gewusst hat oder alle weggeschaut haben und keiner danach geforscht hat, keiner dir geglaubt hat, dass du damit auch selbst als Opfer noch dazu deine Heimat verlierst.
Ja, genau. Also das ist dieses, das ist fast eine Emigration mehr oder weniger, wenn du das öffentlich, also was mir auch die Betroffenen zum Teil mit geschildert haben, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich im privaten, persönlichen Bereich auch Missbrauchs, nicht Erfahrung, aber Ereignisse kenne, und es ist der gleiche Mechanismus. Also dass dieses, was dir ist, das passiert, das kann nicht sein. Erstmal, du bist selber schuld. Was hast du gemacht, dass dir das passiert ist? Also diese Opfer-Täter-Umkehr, die dann ganz schnell und oft auch passiert. Nein, wir müssen uns wirklich anhalten, dass wir hinschauen, dass wir bei den Betroffenen sind, ihnen glauben und sie auch begleiten und dass sie wirklich auch Teil der Gemeinschaft sind. Und es ist eine Aufgabe der ganzen Gemeinschaft und nicht nur von einzelnen Zweien, also das heißt also Täter, Opfer, sondern nee, von der ganzen Gemeinschaft. Das heißt von der ganzen Familie, vom Verein, vom Verband und eben von der Kirche.
Jetzt waren in dieser Doku auch einige Szenen, wo Menschen, bei denen die Ereignisse selbst ja Jahrzehnte zurücklagen, gestandene Männer zum größten Teil, eine gestandene Frau, die mitten im Leben stehen, allein bei der Erinnerung daran wieder die Tränen in den Augen haben. Und was ein Mann sagte, das hat mich total berührt, er sagte, er ist 7 Jahre lang missbraucht worden und hat über 50 Jahre gebraucht, das öffentlich zu machen. Also er sagte, für jedes Jahr Missbrauch hat er über 7 Jahre gebraucht, um das dann irgendwann zu erzählen.
Es war nicht der einzigste. Also ich habe mit mehreren auf dieser Reise auch persönliche Dinge sprechen können und ich bin den Betroffenen hier wahnsinnig dankbar, dass sie mich auch teilhaben lassen, auch an ihrer Geschichte. Ist nicht so selbstverständlich. Aber das, was ich gehört habe, es war keine leichte Pilgerfahrt.
War es trotzdem gut, dass du dabei warst? Also auch aus deiner Funktion heraus als religionspolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion, die Themen öffentlich zu machen, im Landtag zu bearbeiten?
Ja. Also für mich war es, auch wenn ich diese Geschichten zum Teil natürlich vorher kannte, aber jetzt den Bezug zu den Personen herzustellen und die Person dahinter zu sehen, es waren auch es war eine Ehefrau mit dabei. Und auch die Geschichten der Betroffenen bezüglich der Familie, also das war für mich auch ein Augenöffner, was das für die Ehepartner bedeutet und für die ganze Familie, für die Kinder bedeutet. Also dass das nicht dieses Einzelschicksal ist, sondern wirklich, es betrifft die ganze Familie und es leiden alle unter dieser Katastrophe, unter diesem Verbrechen, was an diesen Kindern damals begangen worden sind.
Und wenn ich mich an noch eine Szene erinnere, da ist einer der Männer, die jahrelang im kirchlichen Internat Kloster Ettal missbraucht worden waren, der sagt, Christentum heißt Mut haben und fordert Mitwisser in der Kirche auf, es als ihre Pflicht anzuerkennen, die Opfer zu unterstützen, den Missbrauch zu stoppen, zu verhindern und aufzuklären. Und inwieweit gilt es jetzt auch für Mitwisser beim Staat? Also ich habe immer wieder mit Fällen zu tun als sozialpolitische Sprecherin, wo es darum geht, hat das Jugendamt was gewusst?
Also Mitwisser, Das eine ist, ich denke, diese Hemmschwelle, dann wirklich auch Anzeige zu erstellen. Also ich habe jetzt diese 2 Jahre, die ich jetzt an dem Thema arbeite, es ist übrigens, meine Arbeit geht dahingehend als Abgeordnete drauf zu schauen und zu nachzuforschen, was hat denn der Staat hier überhaupt gemacht? Mhm. Also wie ist der umgegangen mit diesen ganzen Taten? Also mein erstes Interesse liegt darin, wie gesagt, was ist die Pflicht, die Aufgabe des Staates in dieser Thematik sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen im kirchlichen Umfeld und natürlich darüber hinaus in allen Umfällen. So, und da sehe ich, dass so manche Fälle nicht, oder dass das Bewusstsein auch bei den Strafverfolgungsbehörden, glaube ich, erst in den letzten 2-3 Jahren wirklich geschärft worden ist. Vorher habe ich ganz persönlich den Eindruck, waren sie auch Teil dieser Haltung, ja, das kann ja nicht sein. Das, wenn der jetzt Strafanzeige stellt, dann können wir ja tätig werden. Also diese Reduzierung des Staates auf die Strafanzeige, das finde ich zu wenig.
Auf
das,
die letztlich genau, passiv einbezogen
genau,
werden.
So ist ja. es, genau so ist es. Und der Umgang in der Vergangenheit, vor allem mit Täterinnen im kirchlichen Umfeld, waren sie nach meinem Dafürhalten einfach zu lasch.
Das ist der eine Teil der Strafverfolgung, aber da kommt ja auch noch ein anderer Bereich dazu. Also der Staat hat die Aufgabe, aktiv Kinder zu schützen. Und es gab in der Nachkriegszeit, in den Jahrzehnten der Nachkriegszeit, aus dem, was ich weiß, ein kolossales Ungleichgewicht der Bedeutung von Kindern, die aus Mann, Frau, Kindfamilie kamen und unehelichen Kindern, die vielleicht noch aus einer Beziehung mit jemandem, der dann verschwunden ist, der abgetaucht ist, Kinder aus instabilen Familienverhältnissen, Kinder in Familien auch mit vielen Krankheiten oder mit besonders vielen Kindern, wo einfach den Familien nicht zugetraut wurde, für ihre Kinder zu sorgen. Da hat der Staat zwar vielleicht die Pflicht, die Kinder zu schützen, sie vielleicht rauszunehmen aus der Familie, aber diese Kinder wurden dann in Einrichtungen, in denen sie waren, nicht mehr gesehen, geschützt. Sie waren dann in der Einrichtung schutzlos, oder?
Ja, man hat einfach, wie du richtig sagtest, einfach nicht mehr hingeschaut. Man hat also sie abgegeben in diese Heime, in diese Institutionen und dann war es gut so, mehr oder weniger. Dann passt es ja, dann haben wir unsere Pflicht getan. Ja, jetzt sehen wir, wir hätten viel, viel genauer hinschauen müssen und wir hätten natürlich kontrollieren müssen, was da alles passiert ist. Im Moment ist es ja so, wir wissen jetzt relativ in einem kleinen Segment Bescheid, und zwar im kirchlichen Umfeld, in einzelnen Diözesen sind eben solche Gutachten erstellt worden. Aber es sind zum Beispiel die ganzen Klöster nicht dabei. Mhm. Es sind die Heime nicht dabei, die Erholungsheime. Also das alles ist noch gar nicht erforscht bzw. angeschaut worden. Und wir Grüne, wir haben diesen Antrag gestellt, hey, Staat, erstelle eine Dunkelfeldstudie. So wie zum Beispiel in Frankreich, wo der französische Staat eine Dunkelfeldstudie in Bezug auf kirchliches Umfeld erstellt hat, wo dann diese Wahnsinnszahl 300.000 rausgekommen ist in Frankreich. Vielleicht weißt du das, das so vor 2-3 Jahren war das. Also das heißt von Kriegsende bis jetzt eben 300.000. potenzielle oder wissenschaftlich hochgerechnete Betroffene von sexualisierter Gewalt nur in der Kirche. Leider sieht die bayerische Staatsregierung, die CSU, hier nicht die Notwendigkeit, dass wir Zahlen haben, dass wir wissen, wo, wie, was passiert ist, in welchem Umfang, um da auch eine entsprechende Aufarbeitung zu machen, um dann aus dieser Aufarbeitung heraus, also wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann muss das immer einen Sinn und Zweck haben, aus diesem Blick aus der Vergangenheit, dass wir diese Fehler in der Zukunft nicht mehr machen.
Ja, und ich habe ja auch immer wieder Kontakt zu Menschen, die massiv unter Missbrauch jeglicher Form leiden. Das ist ja zum einen der sexuelle Missbrauch, aber es gibt ja auch den physischen Missbrauch, körperliche Züchtigungen. Geistigen. Es gibt den psychischen Missbrauch. Ja. Und ich erlebe, dass Menschen, die als Kind in einer von diesen Formen missbraucht worden sind, daran kaputt gehen, es nicht schaffen, regelmäßig und in Vollzeit zu arbeiten, damit wiederum gesellschaftliche Erwartungen nicht erfüllen, da wieder am Rand stehen, finanziell arm sind, manchmal alkoholabhängig werden. Und einige dieser Menschen haben aufgrund ihrer Erfahrungen heraus auch schon Petitionen am Bayerischen Landtag eingereicht, um über das Opferentschädigungsgesetz wenigstens einen kleinen finanziellen Ausgleich zu bekommen. Also Opferentschädigungsgesetz bedeutet, wenn ein krimineller Akt dazu geführt hat, dass du besondere Schmerzen erlitten hast, eine dauerhafte Beeinträchtigung hast, kann der Staat Geld dafür geben, dass du quasi als Opfer entschädigt wirst. Da läuft ganz vieles schief, das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Aber diese Opfer fallen gar nicht unter das Opferentschädigungsgesetz. Und sie bekommen zum Teil auch noch zu hören, dass ja vielleicht der Alkoholkonsum die Ursache ihrer Probleme ist und das gar nicht nachgewiesen werden kann, dass der 30, 40, 50 Jahre zuvor stattfindende Missbrauch die Ursache ist. Und es ist natürlich wahnsinnig schwer, heute die Ursache von vor Jahrzehnten mit Folgen heute hundertprozentig zusammenzuknüpfen. Aber mir wird da immer ganz schlecht. Weil das Opfer bleibt dauerhaft dann in der Opferrolle und wird nicht unterstützt, da rauszukommen. Und wie ist deine Linie dazu? Wie kann man Menschen finanziell unterstützen, die aufgrund ihrer Missbrauchsgeschichte oder höchstwahrscheinlich aufgrund ihrer Missbrauchsgeschichte an vielen Herausforderungen im Leben gescheitert sind?
Die finanzielle Entschädigung ist für mich ein ganz zentraler Punkt, obwohl oft so getan wird, so ungefähr, also das kann man ja doch nicht mit Geld irgendwie wegmachen. Doch, kann man. Es ist ein Ausgleich und es ist ein zwar nur in Anführungsstrichen ein materieller Ausgleich, aber gerade Betroffenen von wirklich massiven sexuellen Missbrauchs leiden, wie du jetzt gerade richtig beschrieben hast, ein Leben lang. Und diesen Menschen dann auch die finanzielle Unterstützung zu verweigern, das geht für mich überhaupt nicht. Und wenn die Kirche dann sagt, okay, also wir haben ja hier eine unabhängige Kommission für Ausgleichszahlungen, zwischen 5.000 und 25.000 Euro zahlen wir da so ungefähr, dann, wenn ich dieses Schicksal sehe und sage, der wird jetzt mit 5.000 Euro oder 10.000 Euro abgespeist, also das ist lachhaft, das ist wirklich lachhaft. Ja. Da muss ich dringend was ändern. Ich bin absolut gespannt, welche Auswirkungen das jetzige neue Urteil in Köln für Auswirkungen auf diese ganze Thematik hat. Es wurde in Köln einem Betroffenen wurden 300.000 Euro Schmerzensgeld gebilligt. Ja, es ist richtig, dass du das bekommst. Mhm. Also ich bin gespannt, was das jetzt bedeutet für vor allem die Betroffenen im kirchlichen Umfeld.
Und wie sieht es jetzt mit staatlicher Verantwortung aus? Also der Ministerpräsident hat kürzlich gesagt, dass er für eine Lotsenstelle ist. Was kann man sich da drunter vorstellen und hilft das?
Also eine Forderung von den Betroffenen, und diese Forderung haben wir Grüne ja sofort auch letztes Jahr nach Veröffentlichung des WSW-Gutachtens hier in München.
Was ist WSW?
Das Gutachten, das die Erzdiözese München-Freising in Auftrag gegeben hat und letztes Jahr im Januar veröffentlicht worden ist. Das heißt WSW-Gutachten, weil das die Anwaltskanzlei Wastl-Spielker-Westphal gemacht hat. Und wir Grüne haben ja dann sofort den Dringlichkeitsantrag gestellt, hey, wir brauchen eine staatliche Anlaufstelle, weil gerade der Staat hat einige Anlaufstellen bzw. Beratungsstellen, aber genau für dieses Klientel.
Also eine eigene.
Eine eigene. Das heißt, für diese Betroffenen, die jetzt langsam, also ganz viele kommen langsam jetzt erst dazu, das zu realisieren, was in der Kindheit passiert ist. Und wir wissen ja, dass das im kirchlichen Umfeld sehr viele Menschen sind. Das heißt, der Staat muss hier in die Pflicht gehen, genau diesen Menschen auch eine unabhängige, also wohlgemerkt eine unabhängige und neutrale Stelle zu bieten, wo sie sich hinwenden können, wo sie sofort erstens psychologische Hilfe bekommen, Dann natürlich Rechtsberatung. Der Minister Eisenreich, der Justizminister, war der erste in der CSU, der gesagt hat, ja, diese Anlaufstelle braucht es. CSU hat, die Fraktion hat aber noch gesagt, nee, es braucht es nicht, wir haben das Strafrecht, das reicht vollkommen aus. Aber das ist
wirklich, aber, wie du sagtest, ja, genau, ein zahnloser Tiger.
Genau, so ist es. Ja. Und jetzt, wie gesagt, ist jetzt diese Anlaufstelle da. Es ist wirklich ein Erfolg von uns Grünen im Landtag, dass wir das wirklich, ich weiß nicht, in wie viel Anträgen gefordert haben, dass wir dran geblieben sind. Es ist ein Erfolg, dass die jetzt eingerichtet wird. Wir werden aber darauf schauen, dass die auch wirklich gut eingerichtet ist. Das heißt also, dass es nicht nur eine Durchlaufstelle ist. Das heißt,
Lotse, so wie Lotse, Söder genau. Ausdrückt.
Nein. Da muss sofort hier eine Beratung, und zwar eine fachkundige Beratung von Sozialpädagogen, von Psychologen stattfinden, um diese Menschen auch wirklich richtig aufzufangen, zu beraten und dann eventuell auch, wenn sie das wollen, eine juristische Beratung, um dann eventuell dann auch Strafanzeige zu stellen. Also im Vordergrund steht die psychische Gesundheit dieser Menschen.
Das hat ja auch Heiner Kolb, der ist Sozialpsychologe, der schon seit vielen Jahren Missbrauchsopfer vertritt in allen Belangen, sage ich jetzt mal, öffentlich berät und so weiter, der darüber forscht, Bücher geschrieben hat. Und der hat ja unter anderem den Missbrauchsskandal im Internat im Kloster Ettal wissenschaftlich untersucht und hat Kirchenversagen in diesem Zusammenhang auch als Staatsversagen bezeichnet. Er sagte, der Staat hat die Heime und Internate in kirchlicher Trägerschaft mitfinanziert, aber nicht kontrolliert und trägt deswegen auch eine historische Verantwortung für die Skandale in kirchlichen Einrichtungen. Das heißt, wir haben viel, viel zu spät.
Ja, genau. Ja. Oder allein die Tatsache, das ist das, was ich auch auf meiner Pilgerreise mit erfahren habe. In Ettal haben sich mehrere Jungs umgebracht.
Ja.
Also im Umfeld, also praktisch im Umfeld dieses Internats.
Ja.
Ich frage mich, wieso hat die Polizei, die Strafermittlungsbehörden, da nicht gefragt, hey, was ist denn da los? Hat sich schon wieder einer umgebracht. Also da muss doch irgendwas nicht stimmen. Also allein, dass man sich diese Frage nicht gestellt hat, ist wirklich ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen. Von diesen Jungs, die jahrelang diesen Missbrauch ertragen mussten.
Ja, ja. Ja, dann hoffen wir mal, dass es mit der Aufarbeitungsstelle, mit der Beratungsstelle, mit der eigenen Beratungsstelle jetzt zügig durchgezogen wird. Wir bleiben dran.
Ich hoffe auch.
Ich habe noch ein zweites Thema so im Gesprächsrucksack, sage ich jetzt mal. Da geht es auch darum, wie wir mit der Vergangenheit umgehen, wie wir uns erinnern. Es geht um Konzentrationslager in der Nazizeit und um deren oft vergessene Außenlager. Und du bist aus Kaufering und bei dir zu Hause in Kaufering befanden sich mehrere Außenlager des KZ Dachau. Insgesamt gab es 169 Außenlager des KZ Dachau. Als ich diese Zahl recherchiert habe, ich bin ja fast umgefallen. Ja. Also KZ Dachau ist eben ein Begriff, aber 169 Außenlager, die verbunden sind mit diesem KZ. Viele davon sind inzwischen überbaut, es steht keine einzige Mauer mehr, nichts erinnert mehr dran, nicht mal eine Gedenktafel. Was willst du da ändern und warum ist dir das wichtig?
Also ich muss sagen, ich bin mit dieser Thematik, ich bin damit aufgewachsen bei uns vor Ort. Also wir haben ja unsere Kindheit noch so verbracht, dass wir da hier rumstravanzt sind, weiß Gott wo, hier am Nachmittag. Und bei uns in Kaufering gab es einen Judenfriedhof, oder gibt es immer noch. Mhm. Und der war ein bisschen abseits oder ist ein bisschen abseits vom Ort. Und als Kind sind wir natürlich dahin geradelt und geschaut, oh, das ist irgendwie ganz komisch und ganz seltsam. Und da gibt es Grabsteine, da sind Zeichen drauf. Hä? Was ist das denn? Und wie ich meine Eltern gefragt habe, hey, was ist denn das überhaupt da? Hey, da gehst du nicht hin. Da sind furchtbare Sachen passiert, da gehst du überhaupt nicht hin. Und war klar, wenn einem Kind gesagt wird oder einem Heranwachsenden, gehst du nicht hin, natürlich geht man dann hin. Und wir haben dann immer mehr in unserer Region auch entdeckt als Kind. Da waren Bunkerausgänge, also es war wirklich durchzogen von so Bauteilen aus dieser Zeit. Und wir wussten, also von der Stimmung her, wir wussten, da ist was ganz Grauenhaftes passiert. Und in der Schule, also auch im Gymnasium, habe ich mich dann auch mit dieser Thematik mehr beschäftigt, befasst und habe auch, dadurch, dass ich schon so relativ alt bin, es war damals Ende der 70er Jahre und damals gab es noch einen sehr großen Widerstand gegen dieses Thema. Und ich war damals auch in der SMV Schülersprecherin und wir haben damals zum Beispiel die erste Schülerfahrt nach Dachau haben wir organisiert. Die Schule zum ersten Mal nach Dachau gefahren ist.
Und da hat es Überzeugungsarbeit gebraucht,
ja,
oder?
Genau. Und ich bin dieser Thematik eigentlich, wie gesagt, ein Leben lang nicht entflohen. So, jetzt haben wir bei uns hier in Kaufering, wie gesagt, wir haben 10 Außenlager und eins davon ist noch so erhalten, dass Original-Häftlingsunterkünfte, die letzten in Deutschland, dort stehen. Das ist das Lager 7. Und es gibt, ich bin im Bildungsausschuss und wir haben jetzt, also die letzten 5 Jahre, ich weiß nicht, 3-mal haben wir es jetzt verschoben. Es gibt eine Petition von 1998.
Holla die.
Ja, sie ist immer noch nicht beschieden. Von 1998.
Da fehlen mir die Worte.
Genau, von 1998 vom Herrn Dr. Reim, der fordert, dass an dem Lager 7 ein Gedenkort entsteht mit einem Ausstellungsraum und dass dieses Gelände öffentlich geregelt zugänglich gemacht werden kann. Und die Staatsregierung hat diese Petition, wie gesagt, bisher
25 Jahre lang nicht beschieden. Genau. Kein Ja und kein Nein.
Der Herr Dr. Reim ist mittlerweile verstorben, aber seine Tochter Dr. Edith Reim, die sich auch beruflich mit diesem Thema beschäftigt, also Edith Reim war bei uns auch an der Schule und es war Anfang der 80er hatten wir einen sehr engagierten Lehrer, der hat an einem Geschichtswettbewerb damals vom Bundespräsidenten teilgenommen und damals Anfang der 80ern und da war eben die Edith Reim mit dabei, den ersten Preis bekommen, Aufarbeitung dieses Lager 7s. Und Edith führt die Arbeit oder führt diese Petition ihres Vaters fort. Und wir sind, wie gesagt, seit 30 Jahren vor Ort dabei, dass dieser Ort ein wirklich würdiger Erinnerungsort wird.
Und wenn ich das richtig weiß, es ist ja nicht nur so, dass er noch kein würdiger Erinnerungsort ist, sondern man kann ja auch nur nach Voranmeldung überhaupt hin.
Ja, also genau. Also du musst dir vorstellen, Kerstin, es ist ein KZ-Gelände, ein ehemaliges KZ-Gelände, das in privater Hand ist.
Wow, das habe ich nicht gewusst.
Ein Stiftungsverein hat dieses Gelände erworben, und zwar mit Hilfe einer Spende vom Herrn Moxel, dieses Gelände zu erwerben, haben sie gemacht. Und es ist praktisch ein Gelände, ein ehemaliges KZ-Gelände, das in Händen eines Vereins ist, eines Stiftungsvereins.
Das aber wahrscheinlich schon längst platt gemacht wäre, wenn es in öffentlicher Hand wäre.
So ist es.
Und man muss sich aber auch nochmal bewusst machen, dass in diesen Außenlagern tausende Gefangene ermordet wurden. Und ich habe in einem Artikel gelesen dazu, diese Außenlager wurden von den Häftlingen kalte Krematorien genannt. Und die 11 Konzentrationslager von Landsberg-Kaufering bei euch, die waren in Bezug auf menschenunwürdige Unterbringung, auf die Verpflegung und die hohe Todesrate die schlimmsten in ganz Bayern.
Ja.
Und davon ist fast nichts mehr übrig und es tobt seit 25, 30 Jahren ein Streit darüber, wie man den Opfern da gedenken soll.
Genau, so ist es.
Wenn man an Vernichtung im Zweiten Weltkrieg denkt, dann denkt man an Vergasung. Aber es gab ja auch diese Vernichtung durch Arbeit. Ja. Also es ist ja auch dokumentiert in einem Gespräch mit Goebbels hinsichtlich der Vernichtung asozialen Lebens, so hat er das genannt, derjenige, der es aufgeschrieben hat, hinsichtlich der Vernichtung asozialen Lebens steht Dr. Goebbels auf dem Standpunkt, dass Juden und Zigeuner schlechthin Polen, die etwa 3 bis 4 Jahre Zuchthaus zu verbüßen hätten, Tschechen und Deutsche, die zum Tode lebenslang Zuchthaus oder Sicherheitsverwahrung verurteilt wären, vernichtet werden sollten. Der Gedanke der Vernichtung durch Arbeit sei der beste. Und Goebbels hat dieses Gespräch in seinem Tagebuch kommentiert mit: Wer an dieser Arbeit zugrunde geht, um den ist es nicht schade. Mhm. Und das ist genau das, was in diesen Außenlagern passiert ist.
Genau so ist es. Die Außenlager bei uns in der Region, sie hießen offiziell Außenlager KZ-Außenkommando Kaufering, wurden deswegen in Kaufering gebaut, übrigens fast baugleich und thematisch gleich in Mühldorf, weil Hitler in der Endphase des Krieges, er wusste natürlich auch, dass jetzt irgendwie was passieren muss, damit er dann auch irgendwie rauskommt. Seine Flugzeugflotte wurde ja von den Amerikanern bzw. von den Engländern fast komplett vernichtet. Dann hat er gesagt, so, wir bauen jetzt Flugzeuge und zwar in Bunkern. Mhm. Und zwar in Massenproduktion. Und das wollte er, 44 hat er damit begonnen. Mhm. Und in Mühldorf und in Kaufering sollten eben diese Bunker entstehen. Bunker, du musst dir vorstellen, 400 Meter lang, eine Spannbreite von über 40 Metern, eine Höhe von über 20 Metern.
Die musste erst mal jemand bauen.
Und wer sollte die bauen?
Zwangsarbeiter.
Dann die Juden und Jüdinnen, die noch nicht vernichtet waren, die wurden, und das ist jetzt das Interessante bei uns oder dieses Besondere an Kaufering, die wurden von Osteuropa, Litauen, Lettern, vor allem Kaunas, nach Kaufering transportiert aus Auschwitz. Mhm. Auschwitz wurde ja im Spätherbst 1944 wurde ja immer mehr zurückgefahren, mehr oder weniger, und in Anführungsstrichen, und wurde ja dann im Januar 1945 befreit. In Kaufering ging es aber weiter bis Ende April. Und das heißt, die Judenvernichtung ging mehr oder weniger da weiter. Und zwar genau, wie du gesagt hast, Vernichtung durch Arbeit. Also diese Arbeitsbedingungen, diesen Bunker zu bauen, du kannst es dir nicht vorstellen, was da alles war. In den das 11. Lager weiß man noch nicht, wo es ist, aber 10 weiß man, wo sie sind. In diesen Lagern waren insgesamt knapp 25.000 eigentlich ausnahmslos Jüdinnen und Juden untergebracht. Untergebracht ist ja noch nett gesagt. Über 6.500 sind ermordet worden und haben es nicht geschafft.
Also ich stehe da wirklich sprachlos da und ich kann nur hoffen, dass für eure Region, für uns alle, da bald ein würdiger Gedenkort entschieden wird.
Wir hoffen es auch und wir sind dabei und bleiben dabei.
Ich habe noch eine Frage ganz zum Schluss, um das Gespräch nicht so depressiv enden zu lassen. Wo kannst du dich eigentlich erholen? Weil du hast schon kraftraubende Themen und ich habe aus Social Media habe ich mal gesehen, so ein Bild, Meer, Italien, und du sagst, von da aus kannst du Elba sehen?
Ja.
Wo ist das?
Ach, wir fahren seit über 25 Jahren an den gleichen Campingplatz, und zwar Italien, südliche Toskana, direkt am Meer, und wir sehen Elba. Und das ist für mich so ein Sehnsuchtsort, und da kann ich wirklich total entspannen. Dieses Jahr war, es war ein Wermutstropfen dabei, weil Sepp Dürr, guter Freund und auch Mentor von mir, also ein Förderer von mir, war 20 Jahre lang mehr oder weniger auf der anderen, also auf Elba, auf Capoliveri. Ja. Er war zur gleichen Zeit dort und wir haben uns immer zugeprostet mit Wein, so ungefähr. Also wir wussten voneinander, dass wir wieder hier
beide da sind.
Genau, dass wir beide da sind, und dass wir haben uns, wie gesagt, jedes Jahr haben wir uns zugeprostet, und Sepp ist ja dieses Jahr verstorben, und ja, deswegen war es dieses Mal etwas, Sepp ist nicht mehr da, aber
das, was er uns beigebracht hat, ich saß ja lange neben ihm in der Landtagsbank im Plenum, ich lange neben ihm, Kerstin Celina und Sepp Dürr waren nebeneinander.
Sehr schön.
Genau. Und das, was er uns hinterlassen hat, das lebt ja in dir als Politikerin weiter.
Ja.
Und umgekehrt, ich habe dieses Jahr Vorschläge für den Sepp Dürr-Preis eingereicht.
Ach, schön.
Genau, und ich bin mal gespannt, ob diesmal Preisträger und Preisträgerinnen aus unserer Region dann kommen.
Ja, sehr schön. Boah, das wird dem Sepp gefallen.
Ja,
super.
Das glaube ich. Gabi, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielleicht kriegen wir einige Rückmeldungen von Hörer oder Hörerinnen, vielleicht auch Hinweise, Ideen, gerade zu den ernsten Themen, die wir behandelt haben. Ich würde mich freuen. Dankeschön, Gabi.
Herzlichen Dank dir, Kerstin.
Okay.
Eine Produktion von MimiMi Media.